Alles neu ist mein Thema. Ihr habt ja schon, das war ja eine Steilvorlage von Andreas, da kommt aber, ich werde nachher was zu seinem Vlies sagen. Es passt ja, ja, es ist so. Muss jetzt durch. Ich habe mich mit dem Thema lang beschäftigt. Und wenn ich merke, manchmal treiben mich Themen um und irgendwann bearbeite ich dann das in der Predigt. Einfach, weil es mir wichtig ist, selber für mich Antworten zu finden. Und ich bin an der Bibelstelle in den letzten Monaten, kann man sagen, hängen geblieben. Linksrum oder rechtsrum, ich weiß nicht. Genau. Und zwar an genau der Bibelstelle aus dem 2. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Diese Bibelstelle hat mich immer wieder beschäftigt, denn ich merke in meinem Umfeld, wenn ich unterwegs bin, einfach Menschen, die starten mit Jesus, die fangen neu an und es geht los und man merkt, da passiert was. Und dann ist doch irgendwann kommt eine Phase, wo man das Gefühl hat, ey, die fallen in alte Strukturen zurück und es sieht überhaupt nicht so aus, als wenn hier irgendwas Neues. Und warum ist das eigentlich so? Warum ist es so und wie geht es mit dieser Bibelstelle einher, wo doch steht, wenn jemand in Christus ist, dann ist er neu. Wieso geht es manchmal gut und manchmal nicht gut? Es scheint so ein bisschen Zufall zu sein. Das hat mich umgetrieben und dem Ganzen bin ich nachgegangen. Und dabei ist jetzt mal diese Predigt entstanden. Es ist natürlich ein Teil von dem gesamten Gedanken, aber ich habe so für mich ein bisschen eine Lösung gefunden. Genau, und die gebe ich euch jetzt heute mal weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Deutschen lieben ja schon ihre Autos, oder? Ist es bei euch auch so? So, weiß nicht. Also man sagt so, das Auto der Deutschen ist so ein bisschen das Heiligtum. Und ich finde, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in den Genuss gekommen seid, ein neues Auto zu besitzen. Also der Christian und ich, mein Mann, wir haben eigentlich immer alte Autos gefahren. Wir hatten nie viel Geld und waren natürlich immer irgendwie im jugendmissionarischen Dienst unterwegs und da sind neue Autos auch nicht so hilfreich. Also unsere Autos waren immer alt, aber wir hatten dreimal, habe ich jetzt in meinem Leben, ich selber einen Motorschaden erlebt. Dreimal auf der Autobahn, einmal in Italien nach einem Campingurlaub. Südlich von Mailand war der Motor völlig durch. Ja. Das war sehr abenteuerlich. Damals hatten wir noch keine Kinder, da war das auch egal. Zweimal ist mir das jetzt mit dem nächsten alten neuen Auto passiert. Bin ich hängen geblieben, Motorschaden, Totalschaden, Auto einfach Schrott, ja, weg. Und irgendwann haben wir gesagt, jetzt nervt's, das nervt ja mal. Wir brauchen jetzt ein Auto, was uns einfach zuverlässig von A nach B bringt. Wir sind auch immer wieder viel auf den Autobahnen unterwegs, fahren auch Strecken. Da habe ich keinen Bock, so ein bisschen zu hoffen, dass man ankommt. Wir müssen ja auch ankommen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir mal hier was ändern in unserer Strategie. Wir brauchen jetzt ein Auto, was einfach ein bisschen neuer ist. Ja, und dann haben wir ein Auto gekauft, was so ein Reimportauto ist, was vorher irgendwo in der EU zugelassen war und hatte das noch das Licht kaputt und hat da als Unfallwagen war der Preis ziemlich gut. Und wir haben tatsächlich ein Auto gekauft, das hatte nur 10.000 Kilometer gefahren. Und wir haben das Auto abgeholt im Sauerland, sind hingefahren mit unserem alten Auto, also mit dem zweiten alten Wagen, der auch 15 Jahre ist. Und wir steigen in dieses neue Auto und die Ehrfurcht überfiel uns, ja. Wirklich. Es roch nach völlig neuem Auto. Kennt ihr diesen neuen Autogeruch? Kennt ihr den? Ja, ihr kennt ihn. Und das Auto war total blitzeblank sauber. Außen wie innen. Kennen wir nicht. Ja? So ein Auto in diesem Zustand zu sehen, war irgendwie, wow, okay, krass. Wir müssen jetzt was ändern, Christian. Ja, okay, ich habe es verstanden. Ab jetzt wird nicht mehr gegessen in dem Auto. Ja? Und trinken nur noch Wasser. Wir sind so Menschen, wir leben auch ein bisschen in unserem Auto. Ja. Und Autofahrten sind für uns immer ein Erlebnis. Und es war ganz klar, dass wir beim ersten McDonald's uns einen Cappuccino holen und uns dann schön ins Auto setzen und gemütlich fahren. Weil es hat ja was. Und das war klar, das geht nicht mehr, auf gar keinen Fall. Dieses Auto, auf das müssen wir jetzt aufpassen. Nichts mehr wird hier gegessen und getrunken. Okay, wir haben es ein bisschen durchgezogen. Ein bisschen am Anfang. Aber da wir einfach nicht so sehr unsere Autos lieben, sondern mehr unseren Lebensstil, fiel es uns doch schwer, auf den Cappuccino zu verzichten. Ja, da haben wir gesagt, okay, gut, Cappuccino, wir brechen das ein bisschen auf, Cappuccino ist okay und wir rühren erst rum, wenn das Auto steht, ja, den Zucker und so, sondern wir machen das nicht mehr im Fahren. Wir rühren rum, machen den Deckel drauf und wenn alles safe ist, dann fahren wir auf die Autobahn. Okay, das muss ich sagen, haben wir gut durchgezogen. Aber so ganz ohne konnten wir das nicht, konnten wir das auch nicht aushalten. Ja, was hat es mit diesem Predigttext zu tun? Im 2. Korintherbrief von Paulus lesen wir von einer Neuschöpfung. Ja? Ein neuer Mensch ist geschaffen, wer in Christus ist. Das ist, bedeutet wirklich eine neue Schöpfung. Ja? Ist eine neue Kreatur, steht da in den älteren Übersetzungen. Ein neuer Mensch, eine neue Kreatur, eine Neuschaffung. Der Mensch wird neu geschaffen, wenn er mit Christus unterwegs ist, wenn er zu Jesus gehört, wenn er sich bekehrt, wenn er sein Leben Jesus gibt, wird ein neuer Mensch geschaffen. Das ist hier eine Verheißung. Ja? Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen, das Neues hat begonnen. Das ist nicht so, es könnte passieren, sondern es ist ein Versprechen. Es passiert auf jeden Fall. Und es gibt diese Menschen, ja, ich kenne sie auch und ich hoffe, ihr kennt sie selber. Ich frage mich natürlich auch, was ist denn mit meinem Leben passiert, als ich angefangen habe, mit Jesus zu leben. Wurde ich erneuert? Ja, mein ganzes Leben hat sich dahingehend verändert, dass sich meine Werte, meine Gedanken, mein Handeln verändert hat. Ich hoffe, ich bin im Glauben gewachsen, dass mein Charakter hinterher kam. Ich würde schon sagen, dass ich neu geworden bin. Jetzt habe ich jetzt nicht so ein krasses Leben vorher gelebt, dass es irgendwie hätte extrem anstrengend sein müssen, ja? Sondern es lief einfach in guten Bahnen. Aber es gibt Menschen, die haben nicht so gute Geschichten. Ja? Die leben in einer krassen Situation, deren Leben lief nicht auf geraden Bahnen. Es war schwierig. Und auch diese Menschen kommen zum Glauben, bekehren sich. Ihr habt eure Geschichten aus dem Hintergrund, wo ihr kommt. Ihr kennt Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und ihr beobachtet vielleicht auch das, dass Menschen, die zu Jesus kommen, tatsächlich sich verändern. Bei manchen sieht man es am Gesichtsausdruck. Ja? Alte Strukturen oder harte Gesichtszüge werden plötzlich weich. Aus Hass und aus Misstrauen wird plötzlich Liebe. Also es gibt Menschen, die sieht man dann und man merkt, boah, was ist mit dir passiert? Ja? Menschen haben eine Ausstrahlung, sie blühen richtig auf. Das ist genau der Text auch von dem Lied. Wir blühen auf, wenn Christus in uns ist. Es ändert sich was, es verändert sich was und Jesus ändert unser Herz. Und dann sehen wir die Menschen, die sind gestartet und fallen doch zurück. Ja, das ist wie in unserem Auto. Wir wollten alles anders machen, haben auch was anders gemacht. Ne? Also es ist nicht so schlimm, wie es vorher war. Aber wir sind ein bisschen in alte Strukturen zurückgefallen, weil es so schön war. Und wir wollten natürlich diesen Lebensgefühl im Auto nicht aufgeben. Jetzt ist es beim Auto nicht so schlimm. Es ist ein Gegenstand und ich denke mal, unser Auto muss uns von A nach B bringen und fertig. Und wenn das Auto macht, dann ist doch schon alles gut. Warum ist es aber so, dass wir das bei manchen Menschen so beobachten? Bei allen funktioniert es, bei manchen funktioniert es nicht. Es kann ja nicht sein, dass das ein Zufallsprinzip ist. Klar ist es immer Gnade, wenn ein Mensch zu Gott findet, immer. Aber ich will, dass ich das öfters erlebe, dass es wahr ist, dass Menschen sich verändern, wenn sie zu Jesus gehören. Und dass es bleibt und dass es nicht wieder zurückgängig gemacht wird. Und ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Und meine erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, dass manche Menschen vielleicht überhaupt nicht die Notwendigkeit sehen, neu werden zu müssen. Ja, warum müssen wir überhaupt neu werden? Vielleicht wollen manche überhaupt nicht neu werden. Eigentlich ist doch alles gut, wie es ist. Es gibt Menschen, die ich treffe, die sind total zufrieden mit ihrem Leben. Ja, die sagen, läuft alles gut. Also ich bin soweit einigermaßen im Job gut vorangekommen. Ich habe eine Position, mit der komme ich gut klar. Ich freue mich am Leben. Viele, die ich kenne, die so sagen, alles ist gut. Wenn sie rummeckern, dann eher so an der Beziehung oder an der Ehe. Mit der Ehe sind sie nicht so zufrieden. Das könnte besser laufen. Aber man kann es ja irgendwie aushalten. Ne? Und dann läuft man so dahin. Und manche Menschen hat man das Gefühl, die sind irgendwie auf der Sonnenseite des Lebens. Da läuft alles rund. Ja? Kennt ihr die? Ich kenne die schon. Da habe ich den Eindruck, die Türen machen, was sie wollen. Sie sind erfolgreich. Denen gelingt alles. Irgendwie scheint es alles zu funktionieren. Es gibt unbeschwerte Zeiten im Leben. Auch die habe ich auch erlebt, wo es einfach läuft. Und die darf es geben. Aber der normale Verlauf unseres Lebens hier auf der Erde ist eigentlich nicht so, dass es linear immer steil nach oben geht. Sondern irgendwann kommen Geschichten, Ereignisse, die unsere glückliche Welt erschüttern. Ja, manchmal grätscht es rein, dass Menschen in unserem Umfeld unheilbar krank werden oder sterben. Ja, vor ein paar Wochen ist ein guter Freund von mir gestorben, in meinem Alter, der hatte auch einen Hirntumor, ja, und war nach einem Jahr Diagnose, ist er jetzt tot. Krass, wo ich denke, okay, Wahnsinn, okay, es geht los. Ich merke, krasse Ereignisse grätschen in unser Leben rein. Da haben wir keine Antwort drauf, aber das ist das Leben. Das Leben läuft nicht immer nur linear steil nach oben. Ich habe nochmal nachgelesen, wir haben in unserer westlichen Welt einen rasanten Anstieg an Antidepressiva, die momentan verschrieben werden. In einigen Ländern hat sich Medikation gegen Depression verdoppelt oder verdreifacht. Suizid, Selbstmord ist eine der häufigsten Todesursachen bei Jugendlichen. Erstaunlicherweise bei Jugendlichen. Direkt gefolgt von Verkehrsunfällen, die aber meistens verursacht sind durch Drogenmissbrauch oder Alkoholmissbrauch. Ja? Also eine ganz krasse Entwicklung in diese Richtung. Und man könnte meinen, unsere Gesellschaft steckt in einer Hoffnungskrise. Es ist nicht alles gut. Überhaupt nicht. Auch wenn es vielleicht so aussieht. Und ich frage mich dann, warum ist denn das so? Warum ist denn das so in unserer westlichen Welt, wo doch eigentlich, wir haben Wohlstand, wir haben in Deutschland hier nahezu keine Arbeitslosigkeit, wir haben doch alles. Warum sind dann diese statistischen Zahlen so krass? Wo kommt es her? Was ist da los? Und ich glaube, wir setzen allesamt oftmals unsere Hoffnung auf die falschen Dinge. Ja, und da bin ich auch immer wieder mit dabei. Es wird uns eingetrichtert, man braucht einen coolen Urlaub, man braucht einen coolen Job, man muss ab und zu mal Feste feiern, das Leben genießen, Freude tanken, mach doch mal was los in deinem Leben. Und ich ertappe mich, dass ich das immer wieder glaube. Ja, ich bin ja wirklich zum Beispiel, wir sind sehr gern in Holland unterwegs. Ich liebe dieses Land, ich finde es cool, ich liege am Strand, die Kinder buddeln im Sand, jetzt nimmer, jetzt sind sie zu alt dafür. Aber es war immer cool. Und warum nur glaube ich, es reicht nicht? Warum denke ich, was für einen coolen Urlaub in irgendeinem coolen Land? Ja, man sieht dann diese Bilder und man denkt, ach, muss doch auch mal gesehen haben. Nee, ich glaube es nicht. Ich muss es nicht gesehen haben. Es fehlt nichts. Aber wir glauben das. Wir glauben das, wenn die Arbeitskollegen erzählen, wo sie überall im Urlaub waren, fühlt man sich abgehängt und man hat das Gefühl, man braucht es auch. Und es sind die Lügen des Lebens, die sich eingraben, auch bei mir, und immer wieder ertappe ich mich, dass das nicht stimmt. Wenn ich mein Glück, meine Freude, meine Lebensfreude auf diesen Urlaub setze, dann muss ich ja enttäuscht werden. Meine Schwiegereltern, die wollen auch immer alles perfekt im Urlaub haben. Und dann haben sie schon mal mitten im Urlaub die Ferienwohnung gewechselt, weil die doch nicht so cool war, wie sie es dachten. Ey, wie blöd eigentlich, oder? Oder ein befreundetes Ehepaar, wussten, den Urlaub, den brauchen wir unbedingt, wir sind so gestresst und endlich haben wir Urlaub. Und was ist passiert? Sie haben sich nur gezofft und fanden den Urlaub ganz schrecklich. Wir setzen unsere Hoffnung auf die falschen Dinge. Wir glauben, dass das jetzt hier was bewirkt in unserem Leben. Und ich immer wieder merke ich, dass ich es auch glaube, weil es uns überall her immer wieder eingetrichtert wird. Und ich glaube, es ist eine grundfalsche Annahme, wenn wir denken, darauf setzen wir unser Leben, wenn unser Leben einfach aus den Fugen gerät. Ja, und das erleben immer mehr Menschen. Ich merke, ja, ich bin jetzt nicht mehr 25, ich bin im Alter angekommen, wo Leute ihre Geschichten haben. Und fast alle haben ihre Geschichten, weil das Leben nicht linear läuft. Ja? Es ist eine Lüge, es geht immer auf und ab, aber es geht auch nicht nur ab. Es geht auch auf, aber die Menschen haben ihre Geschichten und hinter jedem, wenn ich tiefer gehe und nachfrage, kommen Geschichten aus dem Leben. Und wenn wir glauben, die junge Generation ist doch noch alles unbeschwert und die erleben noch unbeschwerte Zeiten, dann muss ich euch sagen, nee, stimmt nicht mehr. Ja, vielleicht war es mal, dass in der Jugendzeit unbeschwert ist und alles gut läuft. Viele unserer Jugendlichen erleben das nicht mehr. Ja? Auch deren Eltern streiten sich und die Ehen gehen auseinander. Es macht keinen Halt. Auch nicht in unseren christlichen Gemeinden. Ja, es geht durch. Und das erschreckt mich schon, weil ich denke, es kann doch nicht sein, irgendwo muss es doch einen Unterschied geben. Aber unsere Jugendlichen erleben oft keine Stabilität mehr, keinen sicheren Rahmen. Sie wachsen jetzt schon in schwierigen Verhältnissen auf. Wenn man nachguckt, die Schulfreunde, da sind kaum mehr die Eltern zusammen. Die allermeisten leben getrennt. Ja, wo ich denke, krass eigentlich, was hat sich hier verändert? Als ich zur Schule ging, war keiner getrennt von meinen Klassenkameraden. Alle Eltern waren zusammen. Und das hat sich verändert. Und ich glaube sehr wohl, dass wir als Menschen erstens mal grundsätzlich eine Neuausrichtung brauchen auf Jesus. Das ist klar, das muss ich tun, damit mein Leben überhaupt wieder ein Fundament bekommt, damit was verändert wird. Aber das geht jetzt an all die, die eigentlich schon mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, dass wir immer wieder anhalten müssen und überlegen müssen, bin ich auf Kurs? Habe ich mein Leben auf Jesus ausgerichtet oder baue ich auf die falschen Sachen? Baue ich auf irdische Dinge, die uns letzten Endes nicht wirklich befreien und uns neu machen, sondern die uns eigentlich platt machen. Aber wir glauben den Lügen dieser Welt, weil sie um uns sind und uns ständig eigentlich umgeben. Richte ich mich immer wieder auf Jesus aus? Warum müssen wir neu werden? Ich glaube, wir müssen neu werden, weil Jesus will unser Herzen verändern. Er will Heilung schenken. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Ja? Er will uns zu seinen Kindern machen und er will uns einen tiefen Frieden schenken und er verspricht uns, ich bin mit euch unterwegs in diesem Leben. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Nehmt mich mit. Ihr könnt auf mich bauen. Ich bin euer Fels, euer Fundament und ich mache euch neu. Und zwar grundsätzlich von innen nach außen will ich euch verändern. Ich will aus euren harten Herzen weiche Herzen machen. Es gibt genug Bibelstellen, wo wir das nachlesen können. Das ist der allergrößte Wunsch von Jesus, uns zu erneuern, uns zu verändern. Und ich glaube, wir haben es dringend nötig. Ja? Die Nicht-Christen, die noch gar nicht wissen, aber auch wir, die wir einfach schon viel wissen und viel gehört haben, müssen immer wieder anhalten und uns neu ausrichten. Uns neu auf Gott einfach fokussieren. Und es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Das habe ich auf jeden Fall rausgefunden, bei dem, was ich, mit dem, wo ich mich auf den Weg begeben habe, hey, wieso geht es manchmal schief und manchmal klappt das? Ich habe Leute gefragt, und da kommen wir nämlich zur zweiten Frage, also warum müssen wir neu werden? Ich glaube, wir haben es alle nötig. Jeder braucht immer wieder diese Hinwendung zu Jesus. Und jetzt habe ich was gemacht? War schon gedrückt? So rum? Jetzt. Genau, die zweite Frage ist, wie geht's denn jetzt? Okay, ich weiß, ich brauche Jesus, ich will ihn haben, ich will Veränderung, ich will Heilung, ich will neu werden, ich will meine Enttäuschung und meinen Frust mit Gott bearbeiten und ich will von ihm neu werden. Und dann kommt jetzt die Frage, wie kann es denn gehen? Wie werde ich tatsächlich ein neuer Mensch? Ja, wie? Und um diese Frage zu beantworten, muss ich jetzt einen Sprung machen in den Epheserbrief. Den habe ich euch mitgebracht, die Bibelstelle. Epheser 4, 22 bis 24. Auch Paulus, der den Brief schreibt, er sagt, Gottes Geist will euch mit einer völlig neuen Gesinnung erfüllen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Mensch hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht und heilig, weil er sich an das Wort der Wahrheit hält. Dann gebe ich euch noch einen Text, ähnlich aus dem Kolosserbrief, hat auch Paulus geschrieben. Epheser und Kolosser sind sehr ähnliche Briefe. Im Kolosser 3, Vers 5 bis 10 schreibt Paulus eine genaue Anweisung, wie es geht. Trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnet sind. Trennt euch von Sittenlosigkeit und Unmoral, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste im Leben hält und ihn zu ihrem Gott macht. Lasst euch nicht mehr vom Zorn und Hass beherrschen. Schluss mit aller Bosheit. Jetzt bin ich wieder falsch. Jetzt. Trennt euch, Schluss mit dem gotteslästerlichen Reden und Fluchen. Bin ich da jetzt richtig? Ja. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was dazugehörte, jetzt kommt's, Andreas, wie alte Kleider abgelegt. Zieht jetzt neue Kleider an. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Lasst euch von Gott erneuern. So entsprecht ihr immer mehr dem Bild, nach dem Gott euch geschaffen hat. Und der springende Punkt in diesem ganzen Abschnitt, den wir immer wieder lesen, ist dieses trennt euch. Trennt euch von dem, was euch platt macht, was euch abhält, den Weg mit Gott zu gehen. Und dieses trennt euch bedarf einer bewussten Entscheidung von uns. diese Entscheidung, die überlässt Gott uns. Ja? Er hat uns einen freien Willen gegeben und wir selber können entscheiden, wollen wir hier unser altes Leben ablegen oder die Dinge, die uns von Gott trennen. Wollen wir das oder wollen wir es eigentlich nicht? Weil es ja schon schön ist. Ja, weil es uns eigentlich Spaß macht und weil wir auf diesem Leben jetzt schon so unterwegs sind und weil wir es nicht ablegen wollen. Es bedarf hier einer bewussten Entscheidung. Wenn wir eine göttliche Erneuerung wollen, müssen wir uns entscheiden, dass wir die haben wollen. Und Paulus beschreibt es eben mit dem bewussten Bild Ablegen von alten Kleidern. Da haben wir jetzt hier Andreas Steilvorlage. Runter mit dem dreckigen Zeug. Es ist ein Vlies, nicht dreckig, ja, es ist nur alt. Okay, das musst du jetzt gucken. Und mir fiel dazu ein Bild ein, ein ganz krasses. Also alle, die kleine Kinder haben, kennen das ja vielleicht, ihr seid ja alle auf dem Land, die Kinder spielen gerne Matsch. Jetzt habe ich nur Jungs, die lieben Matsch. Die lieben es absolut und die haben gerne im Matsch gespielt. Das war für sie das Größte, in den Matschhäufen also zu versinken. Ja? Die kamen manchmal an ohne Schuhe, weil die Stiefel stecken geblieben sind im Matsch. Ja? Und manchmal kam es vor, da klingelte es eine Tür, mein Kind stand vor der Tür und ich dachte, ach, du ahnst es nicht. Ja, von Kopf bis Fuß, voll mit Dreck und klatschnass. Das war meistens die Kombination. Matsch und Dreck und Nässe. Und dann standen sie, Mama, ich muss aufs Klo. Und ich denke, okay, was machen wir jetzt? Und es war ganz klar, ich konnte nicht mal mehr sagen, zieh die Klamotten aus. Dazu waren sie nicht imstande dazu. Die Klamotten klebten am Körper. Und ich musste da auf jeden Fall mithelfen. Manchmal musste man es zu zweit machen. Der eine hält das Kind und der andere zieht die Klamotten aus. Und dann, wenn es irgendwie ging vor der Haustür, ja, wenn es nicht ganz kalt war, damit nicht der ganze Dreck noch die ganzen Treppen und irgendwo überall abflogen. Sie brauchten Hilfe. Sie konnten ihre Dreckklamotten nicht mehr alleine runterziehen. Es klebte an ihrem Körper. Und dieses Bild finde ich ein ganz eindrückliches Bild, denn manchmal brauchen wir, um unsere alten Kleider abzulegen, tatsächlich Hilfe von anderen. Schaffen wir nicht alleine. Es ist zu schwer. Ja? Wir kriegen es nicht hin, einfach so uns zu trennen, die Dinge abzulegen, die uns trennt von der Gegenwart Gottes. Ja, die Bibel spricht von Sünde. Es ist ein hässliches Wort, ich mag das nicht. Aber es ist so. Das sind die Dinge, die uns abhalten, neu zu werden durch Gottes Liebe. Wir müssen uns trennen von dem alten Zeug. Und dazu brauchen wir Hilfe. Und dazu brauchen wir die Gemeinschaft der Christen, dazu brauchen wir uns. Das kriegen wir nicht alleine hin. Und das ist eine Ermutigung an uns. Ja? Wir sind füreinander da. Wir können uns gegenseitig helfen, uns die Drecksklamotten runterzuziehen und sagen, wir wollen jetzt diese Dinge ablegen. Wir legen sie ganz bewusst vor Gott hin. Und in meiner Gemeinde, mache ich ja Jugendarbeit schon viele Jahre, gibt es Jugendliche genug, die sind gut gestartet. Ja? Die sind durchgestartet, die haben sich bekehrt, die sind mit Jesus losgegangen und irgendwann wollten sie nicht mehr weitergehen. Ja, da war der Zug in diese coole Sachen, die die Welt uns verspricht, zu groß, dass sie einfach sich wieder verabschiedet haben. Und das schmerzt mich wirklich, wenn ich sehe, dass sie nicht den Weg mit Jesus weitergegangen sind. Sie sind gegangen und dann haben sie abgebogen und sind nicht mehr zurückgekommen. Und das finde ich als Jugendleiter echt sehr anstrengend, diese Leute loszulassen und zu wissen, sie entscheiden sich jetzt auch für diesen Weg. Und ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der ist jetzt schon erwachsen, der ist auch nicht aus meiner Jugend, kommt auch nicht von hier. Da weiß ich, dass er eine krasse Geschichte hat, ja, dass er eine Vergangenheit hat, die ganz heftig ist. Und den habe ich gefragt, ich habe gesagt, sag mal, wie hast du das geschafft, wirklich diese alte Geschichte, deine Geschichte vor Jesus zu bringen? Und er sagte, weißt du was, er hat gemerkt, er kommt nicht aus einer gläubigen Familie und Eltern geschieden und alles schwierig. Und als er eine Lehre gemacht hat, war er tief drin schon, im Drogenkonsum und überall, war er tief drin, hatte er einen Anleiter, einen Lehrmeister, wie auch immer er heißt, weiß nicht genau, der war Christ und der hat ihm immer wieder vom Glauben erzählt. Und er wusste schon von Existenz Gottes und er sagt, und erst als ich an dem Punkt war, wo mein Leben, ich stand nicht vorm Abgrund, ich hing über dem Abgrund, ich war eigentlich schon drunter. Und er wusste, ich gebe diesem Gott, wenn es diesen Gott gibt, gebe ich ihm eine einzige Chance. Er hat mehrfach vorher schon versucht, selber von Drogen wegzukommen und es ging immer schief, es hat nie funktioniert. Und er hat gesagt, Gott, du kriegst jetzt von mir eine Chance, weil es ist egal, ich habe überhaupt nichts mehr zu verlieren, ich bin am Ende so oder so und entweder wenn es dich gibt, kannst du jetzt noch was machen oder ist eh mein Leben ist vorbei. Und er hat gebetet und er hat gemerkt, wie er die Kraft bekommt, wie einfach der Heilige Geist tatsächlich in ihn kommt. Er sagt, das kann er nicht beschreiben. Er hat es erlebt und er stand da und er wusste, dieser Gott ist real. Er hat es erlebt, er hat Kraft bekommen und ab diesem Moment konnte er seinen Drogenkonsum komplett sein lassen. Er sagt, es war völlig krass, weil er hat eigentlich nicht damit gerechnet. Es war klar, okay, letzte Chance und wenn es nicht funktioniert, ist eh egal. Und er hat gemerkt, Gott hat ihm Kraft gegeben und er konnte sein ganzes Leben verändern. Und er sagt, und weißt du was, der springende Punkt war das Loslassen. Ich musste bereit sein, mein Leben loszulassen. Und wenn du das tust, dann kommt Gottes Kraft in dich und Gott wird dich an die Hand nehmen und er wird dich befähigen, weiterzugehen. Und er hat dann den Kontakt gesucht zu Christen, hat sich einer kleinen Gemeinde angeschlossen und er sagt, das war klein, das war nicht cool, aber er wusste, in dieser Gemeinschaft habe ich Menschen, die beten für mich, die lehren mich, wie gehe ich weiter? Ja, er hatte sich jetzt nur bekehrt, das war's, mehr war nicht. Wie kann ich jetzt überhaupt den Weg mit Jesus gehen? Und die haben ihn angeleitet, er ging dann in so einen kleinen Hauskreis und hat da wirklich Informationen gekriegt über den Glauben und das hat ihm Kraft gegeben, sein Glaube hat Wurzeln bekommen und er hat gemerkt, der Fels, auf dem ich stehe, er hält wirklich. Ich sacke hier nicht wieder ab, sondern ich kann hier auf diesem Fels stehen. Und er hat eine komplette Veränderung erlebt. Heute ist er unterwegs auf Festivals, um den abgewrackten Jugendlichen von Jesus zu erzählen. Ich sage, wie kannst du das schaffen, dass du heute zu diesen Leuten gehst? Und er hat gesagt, ich kann nicht in meine Drogenszene zurück. Das wird er nicht schaffen. Das muss ich sein lassen. Und er sagt, er läuft durch die Dörfer, er läuft durch Köln und er weiß ganz genau, wo es Drogen gibt. Er sagt, es ist schrecklich, ich rieche das, ich sehe die Leute, ich kann es dir genau sagen, wer hat hier Drogen in der Hand. Und er sagt, ich will manchmal diesen Blick nicht mehr haben, ja, weil es ist immer für ihn eine Versuchung. Aber er sagt, ich kann zu den Alkoholleichen gehen, zu denen, die sich auf Festivals die Hucke zusaufen, da habe ich keinerlei Anfechtung. Da kann ich hin und ich habe eine Liebe für die Menschen und ich habe Glaube, dass Gott genau diese Menschen erneuern kann, weil er es erlebt hat, dass er einfach durch die Kraft von Gott neu wurde. Das sind diese Geschichten, die mir Mut machen. Und er hat gesagt, der springende Punkt ist dieses, entscheide dich, dein Leben loszulassen, die alten Kleider abzulegen. Und ich habe dazu eine Predigt selber mir mal angehört, zu diesem Ablegen der alten Kleider. Und hat ein Pastor und ein Prediger aus USA hat es total gut erklärt. Der hat gesagt, wir legen die alten Kleider ab. Ja, den Schmutzkram können wir ablegen, aber dann stehen wir da und merken, dass es auf einmal kalt wird. Und denken, auf einmal wird es kalt, du hast nichts an. Und dann überlegen wir, wie bequem waren doch die alten Klamotten und die passten ja wie angegossen und so. Und ehe wir nachdenken, schlüpfen wir auch schon wieder hinein. Und er hat das Bild gebracht, das fand ich sehr interessant. Aber weißt du was? Neue Kleider, die Paulus uns ermutigt anzuziehen, die neuen Kleider, die du bekommst ja neue Kleider, du musst nicht ohne was stehen. Du hast neue Kleider da, die sind maßgeschneidert. Die kneifen nicht, die zwicken nicht, die passen exakt auf deine Größe, auf deinen Körper. Und weißt du, was das Beste ist? Stell dir vor, die sind noch trockener warm. Ja? Kennt ihr das? Wenn ihr so ein T-Shirt schnell braucht, schmeißt es in den Trockner rein, 20 Minuten, und dann wieder anziehen. Und ihr holt es raus und ihr zieht es an und ihr denkt, boah, cool. Ja? Warmes T-Shirt vom Trockner ist ein ganz wohliges, angenehmes Gefühl. Und er sagt, und das ist symbolhaft ein Beispiel, was Gott dir zusagt, was du bekommst, wenn du seine Kleider anziehst. Du bekommst Liebe von Gott in dein Herz. Du bekommst Barmherzigkeit von Gott. Du wirst gütig, ja? Du bekommst Nachsicht und du bekommst vor allen Dingen Vergebung. Im Galaterbrief 5, Vers 22 lesen wir die Früchte des Heiligen Geistes. Die werden wachsen in deinem Leben. Und das sind ganz starke Charaktereigenschaften. Die werden kommen und die werden unser Leben verändern und bereichern. Es wird automatisch passieren. Da musst du gar nichts dazu beitragen. Du musst dich nur nach Jesus ausstrecken. Und er macht dich neu. Er macht aus dir ein neuer Mensch. Manchmal braucht es einen zweiten Anlauf oder einen dritten. Ja? Also es gibt diese Menschen, die müssen dann nochmal von vorne anfangen, weil sie merken, sie waren doch nicht ganz konsequent. Und ich denke immer, aber ich kann doch manchmal gar nicht. So viel Kraft habe ich doch nicht. Aber man braucht sie nicht selber, sondern Gott wird dich befähigen, wenn du es willst. Er wird dir helfen, neu zu werden. Mein letzter Punkt, ganz kurz noch, die Aussicht auf die Ewigkeit. Ich bin kein Ewigkeitsmensch, der jetzt nur auf die Ewigkeit hinlebt, aber vollständigkeitshalber gehört es zu der Predigt dazu, dass wir eine Verheißung haben in der Offenbarung, irgendwann kommt Gott und er wird alle Tränen abtrocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben, Leid, Angst, Schmerzen wird es nicht mehr geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei, siehe, ich mache alles neu. Dann ist die Erde vorbei. Wenn das passiert, ist Jesus da und es wird alles neu. Es wird eine neue Schöpfung geben und wir müssen uns nicht mehr abmühen. Bis dahin müssen wir die Spannung aushalten, dass wir irgendwo dazwischen hängen. Wir sind neu, wir können neu werden, aber wir sind immer noch den Begierden dieser Welt ausgeliefert. Das ist ein Kampf. Der wird bleiben, aber wir bekommen die Kraft von Gott, dass wir ihn gewinnen können, denn Satan ist besiegt. Das ist die gute Botschaft, ja. Und das hier gibt mir Hoffnung zu wissen, okay, irgendwann muss ich nicht mehr kämpfen. Da kommt Gott und die Schöpfung ist neu und der Kampf ist vorbei und ich stehe vor meinem Gott und ich weiß, es ist vollbracht. Ja? Bis dahin ist Gott mit uns und ist der Heilige Geist in uns. Er macht uns neu und er wird uns Kraft geben, bis dahin durchzuhalten und diese erneuerte Schöpfung in mir auf dieser Erde schon zu leben. Und in der Phase sind wir jetzt. Und dieses Angebot gilt für jeden. Und ich möchte euch immer, wenn ich hier bin, ermutigen, wenn ihr merkt, okay, ich bin gestartet und ich habe hier aber mein Feld, mein Kampfpunkt, ich komme hier nicht durch, sucht euch Menschen, die für euch beten. Ihr habt hier Gemeindeleiter, die werden für euch beten. Ihr werdet es nicht alleine schaffen. Wir brauchen uns gegenseitig. Nehmt die Kraft der Gemeinschaft eurer Gemeinde in Anspruch. Nutzt das und macht es nicht alleine. Und wenn ihr merkt, ich will heute starten, entweder überhaupt mal im Glauben oder ich will neu durchstarten, dann tut es heute. Dann geht nicht heim, ohne dass ihr es gemacht habt. Ja, ihr könnt kommen, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt zum Andreas kommen. Ich weiß nicht, wer noch eure Leiter sind. Ihr kennt sie. Nehmt eure Leiter und sagt, hey, ich will mit euch beten. Nehmt die Kraft des Gebets in der Gemeinschaft in Anspruch und startet durch. Es lohnt sich, immer wieder von vorne anzufangen und diesen Kampf nicht aufzuhören. Denn das kommt. Und dann ist der Kampf vorbei. Amen.